J.K. Rowlings ein plötzlicher Todesfall. Sehr bedauert, groß gefeiert. Zuerst einmal zweifle ich hiermit offen an, dass es möglich ist, durch das Lesen eines Interviews mit Martin Walser dazu angeregt zu werden, eins seiner Bücher aufzuschlagen. Die Seele vertrocknet in Sekundenbruchteilen zu Dürrobst, das Herz wird zur Backpflaume, ein plötzlicher Sauerstoffmangel droht, lebenswichtige Körperfunktionen lahmzulegen. Man fällt in einen tiefen, ohnmächtigen Schlaf, aus dem man leider nie mehr, und so weiter. Auf Richard Ford bin ich durch sein Vorwort zu Raymond Carvers "Würdest du endlich still sein, bitte" aufmerksam geworden. Nun, ich bin jetzt nicht still. Mein Interesse an dem literarischen Werk von Joan Didion, wie auch vorerst für die Person J.K. Rowling, und um letztere soll es heute gehen, wurde jeweils geweckt durch ein Interview der Damen in dem Hetzblatt der Brandbeschleuniger, einigen auch unter dem Namen der Spiegel bekannt. Siehe an. Mrs. Rowling war mir natürlich als unglaublich erfolgreiche Autorin ein Begriff. Aber ich werde bald 42, mein Sohn wird 9. Irgendwo dazwischen verläuft wohl das ideale Alter für eine gute Zeit mit Harry. Die Antworten von Mrs. Rowling auf dümmliche Fragen lasen sich ungewöhnlich charmant und unaufgeregt. Die helle Bluse auf dem abgebildeten Foto wirkte dezent, elegant in der Linienführung und sah sehr teuer aus. Kurz, ihr Auftritt hatte Stil. Es ging so wie jetzt auch hier in der Hauptsache um ihr neuestes, gerade erschienenes Werk, ein plötzlicher Todesfall, welcher von der Presse als Rowlings erster Erwachsenenroman bezeichnet wurde. Vorschlag für den Titel eines ersten Babyromans, Mamam. Dummerweise wurde in dem Interview auch erwähnt, dass der Roman in einem kleinen Kaff irgendwo in der englischen Provinz angesiedelt ist. Ich las also lieber erstmal ein Krimi über Tijuana. Natürlich bin ich immer bereit, ein schlechtes Buch über Mexiko wieder aus der Hand zu legen. Aber eins über England gelangt mir meistens erst gar nicht vor die Linse. Es ist Winter. Seit einem gefühlten Jahr. Auch hasse ich Wolken. Wer braucht da England? Meine Kolleginnen Irmgard Lumpini und Herr Falschgold taten Folgendes. Ich bekam J.K. Rowlings Roman Ein plötzlicher Todesfall einfach so von den beiden geschenkt. In der gebundenen Ausgabe. Gebunden. Da werde ich schwach. Nebenbei, dem aufmerksamen Hörer wird nicht entgangen sein, ich wende hier die alte Taktik von Josef Goebbels oder den beinahe Grimme-Preisträgern der Bild-Zeitung an, wenn letztere gerade wieder jemanden vernichten müssen, um den Holzpreis zu zahlen. Ich wiederhole die Botschaft, das heißt hier den Titel und die Schriftstellerin pausenlos. Aber bei mir ist da nur Bewunderung. Nach meiner etwas scheuen Annäherung an das erste Dutzend der 575 Seiten dieses Buches, auf denen schonungslos wie brillant das Innenleben von ultrakonservativ-bürgerlichen Supergesindel skizziert wird, war mein erster Gedanke, warum wird hier kaum Tee getrunken? Und was wäre, wenn Stephen King von der CSU-Klausurtagung in Wildbad Kreuth berichten würde? Hammer! Wir hatten ja auch schon Norman Mailer 1968 bei den Demokraten, kurz bevor Bobby sich dummerweise für den Weg durch den Küchentrakt des Ambassador Hotels entschied. So, und gleich vorneweg, hallo Herr Schramm, oder besser mittendrin, die Handlung wird hier nicht verraten. Zum einen, weil es gleich Brathuhn gibt und ich fertig werden muss. Wer versetzt schon gern seine Frau, wenn er sie noch liebt? Ein Scherz, nun ja. Nee, diesmal müsst ihr mit den Verpackungsaufschriften zufrieden sein. Die Beschreibung des filmischen Ablaufs von Es war einmal in Packford, Amerika, würde auch niemanden davon befreien, den Film einfach sehen zu müssen. Ich kann euch Folgendes hinwerfen. Es geht um, wie im Titel angedeutet, den viel zu frühen Tod des einzigen wirklichen Sympathieträgers unter den erwachsenen Protagonisten, Barry Fairbrother, was im Buch eher weniger aufgrund der Trauer seiner Hinterbliebenen und Anhänger als vielmehr durch die unverhohlene, klammheimliche Freude einer ganzen Armada von oben schon erwähntem Supergesindel über diesen Todesfall deutlich wird. Den Begriff Supergesindel, der zweifelsfrei miesestes Deutsch darstellt, gibt es bisher nicht. Ich musste ihn extra für diese Rezension zu Ehren des im Buch beschriebenen Ultrapacks erfinden. Es geht weiterhin, und da wird es schlank und ernst, um die unglaubliche Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements eines einzelnen Menschen, richtungsweisend für ganze Biografien eigentlich chancenloser Vorstadtkids. Und, selten zuvor so deutlich und schonungslos beschrieben, um die Auswirkung für eine Gemeinschaft wie auch für einzelne Individuen durch den Wegfall oder die Nichtexistenz einer solchen Lichtgestalt. Verwöhnt, wie wir von Helden- und Erfolgsgeschichten nun mal sind, weil nur für jene, die es ans Licht schaffen, sich die Geschichte die Mühe macht, von deren Existenz zu berichten, erleben wir schauernd, wie sich das Rad der Möglichkeiten wieder zurückdrehen kann, Menschen in die Schlagschatten ihrer Existenz zurückrutschen. Und natürlich, es geht um Macht und Einfluss, so klein das Becken auch immer sein mag. Das Buch vibriert vor Gewalt, in Gedanken, Worten, Faustschlägen, zwischen Mann und Frau, gegenüber Kindern und Jugendlichen, bei den Kids untereinander, in Bezug auf den politischen Gegner. Und die Liebe muss sich mit sehr, sehr wenig Raum begnügen. Zu jedem neuen Auftritt einer Figur auf der Bühne eines wahrhaftig stattlichen Ensembles liefert Mrs. Rowling mit feinem Pinselstrich ein klares, unverwechselbares Psychogramm mit, was es uns möglich macht, diese Person klar zu erkennen, wie auch von anderen Protagonisten zu unterscheiden. Was meistens darauf hinausläuft, dieses Wesen eine Spur anders zu verabscheuen oder zu bedauern, bestenfalls zu vermissen. Aber genau damit wird der Erzählfluss um die eigentliche Geschichte vorangetrieben. Ich als Leser suchte irgendwann nur noch besessen nach einem Sympathieträger. Das nahm exzessive Ausmaße an. Da verspannt man sich bisweilen in der Dunkelheit. Ich sah nicht richtig hin, wollte einen noch lebenden, schon ausgewachsenen Helden finden und habe so die Hoffnung in Gestalt einer heranwachsenden Person übersehen. Aber es gibt sie. So viel sei verraten. Mehr dazu von meiner Kollegin Irmgard Lumpini. Alles in allem ist es eine fast biblische Geschichte. Und die findet in der Erlebniswelt eines einzelnen Menschen immer hinter seinen Bergen mit seinen 7 Zwergen statt. So sehr die Kids im Buch auch fleißig und zeitgemäß ihre Facebook-Accounts bemühen und die globalisierte Welt aus der Ferne glitzert, aber eben alles nicht so nah. In einem guten Krimi kann man die letzte Seite aufschlagen und weiß nun, wer der Mörder ist. Ansonsten hat man keine Ahnung. Und ein Krimi ist auch dieses Buch in gewissem Sinne. Der klassische Mord und Totschlag findet sich abgewandelt im Finale des Buches. Unterlassene Hilfeleistung. In unfassbarem, weil kollektivem Ausmaß. All das bahnt sich unaufhaltsam drohend an, in den fast allgegenwärtigen Auswüchsen seelischer Grausamkeit von nahezu allen Beteiligten zueinander, bis auf die Lichtgestalt Barry Fairbrother. Aber der ist ja gleich zu Anfang der plötzliche Todesfall. Dessen Todesursache im medizinischen Sinne ist übrigens von Anfang an bekannt. Nach der Lektüre hatte ich eine gewisse Ahnung, was der psychosomatische Auslöser dafür hätte sein können. In der Atmosphäre von Packford hätte ich mich zum Beispiel für eine Lähmung des Sehnervs und eine seltene Form einer inneren Schrumpfung beider Trommelfelle entschieden. Wie J.K. Rowling es schafft, diese krude Geschichte mit solcher Spannung zu erzählen, kann man sich auch theoretisch entschlüsseln. Aber es bleibt ein Geheimnis großer Literatur. So wie auch das ganz andere, alte Wesen der gebildeten englischen Seele uns Krauts immer ein Rätsel bleiben wird. Wer je den Einrastmechanismus eines noch in Great Britain hergestellten Russell Hobbs Toasters versucht hat, mit dem Tastsinn einer deutschen Hand zu erfüllen, weiß, dass sich dieses Different nicht allein auf Kunst und Hochkultur beschränkt. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass sie in ihrem Königreich natürlich auch ganze Armeen von Hooligans, Bierseelen, tonnenweise Junkfood und vielleicht ein Städtchen namens Packford mit lauter Irren im Stadtrat haben. Aber das gibt's ja nur im Buch. So viel Witz in all der Tragik, ständig bitteres wie auch helles Auflachen, wechselgebadet mit Tellern voller riesiger Klöße im Hals, über so viel kranken Scheiß in Menschenhirn, von der Rührung über die Beschreibung geschundener, weil sich selbst so unvergleichlich an sich selbst schindenden jugendlichen Seelen ganz zu schweigen. Aufgrund dieser Tatsache hier zum Schluss mein Einwand gegen die Klassifizierung des Romans als Erwachsenenroman. Für schlaue 16- bis 18-Jährige, die nicht mehr so unbedingt auf einen neuen Potter warten, kann das Buch genauso eine Entdeckung sein. Also, ihr ahnt es die ganze Zeit, Schramm ist auf seine knappe Art darauf aus, eine Leseempfehlung auszusprechen. Für J.K. Rowlings ganz und gar verstörendes, subtiles und auf seltsame Weise großartig unterhaltendes Buch, ein plötzlicher Todesfall. Lev Grossman vom Time Magazine schrieb in seiner Buchbesprechung: Es ist ein großer, ambitionierter, brillanter, profaner, lustiger, tief bewegender und bedeutender Roman des derzeitigen Englands, reich an literarischer Intelligenz und bar jeden Bullshit. Die 23-jährige Reporterin von der Jarvel and District Gazette hatte keine Ahnung, dass Barrys einst so reges Gehirn jetzt nur noch eine Handvoll schwammigen Gewebes in einer Nierenschale im Kreiskrankenhaus Southwest war. Mit einem Streichholz stopfte er Tabakkrümel in das Ende der selbstgedrehten Zigarette zurück. »Miles Mollisons Frau hat gigantische Titten«, sagte Fats. Eine ältere Frau, die vor ihnen saß, drehte sich um und warf Fats einen empörten Blick zu. Andrew fing wieder an zu lachen. »Obergeil«, sagte Fats laut in das finstere, faltige Gesicht. »Dicke, fette, saftige Doppel-F-Glocken«. Langsam wandte sie sich mit hochrotem Gesicht ab und schaute nach vorn. Andrew bekam kaum noch Luft. Andrew nahm einen tiefen Zug und spürte, wie die starke Droge in seiner Lunge ausstrahlte, ihn entspannte und locker machte. Noch ein Zug und er hatte das Gefühl, sein Geist sei ausgeschüttelt worden wie ein Federbett und hätte sich sanft herabgesenkt, sodass alles glatt und einfach und leicht und gut wurde. »Hübsch«, sagte auch er und lächelte über den Klang seiner Stimme. Er reichte den Joint an Fats zurück und genoss das Gefühl des Wohlseins. »Willst du mal was Interessantes hören?« Fats grinste unkontrolliert. »Schieß los.« »Ich hab sie gestern Abend gefickt.« Fast hätte Andrew wen gefragt, doch dann fiel es seinem benommenen Hirn ein. »Crystal Whedon. Wen denn sonst?« »Wo?« fragte er dümmlich. Das wollte er eigentlich gar nicht wissen. Fats streckte sich in seinem Beerdigungsanzug auf dem Rücken aus, die Füße zum Fluss hin. Wortlos legte sich Andrew neben ihn, in die umgekehrte Richtung. So hatten sie auch geschlafen, Kopf an Fuß, wenn sie als Kinder im Haus des anderen übernachtet hatten. Andrew schaute zur felsigen Decke auf, unter der blaue Rauchschwaden waberten, und wartete darauf, alles zu erfahren. »Ich hab Pingel und Tess gesagt, ich wär bei dir. Nur damit du Bescheid weißt«, sagte Fats. Er drückte den Joint in Andrews wartende Finger, verschränkte seine langen Arme über der Brust und hörte sich selbst beim Erzählen zu. »Dann bin ich mit dem Bus nach Fields gefahren, hab mich vor Oddbins mit ihr getroffen.« »Neben dem Tesco?«, fragte Andrew. Er hatte keine Ahnung, warum er so dumme Fragen stellte. »Genau«, sagte Fats, »wir sind zum Sportplatz gegangen. In der Ecke hinter den öffentlichen Klos stehen viele Bäume, hübsch abgelegen. Es wurde schon dunkel.« Fats bewegte sich und Andrew gab ihm den Joint zurück. »Reinzukommen ist schwerer, als ich dachte«, sagte Fats. Und Andrew lauschte gebannt, wollte fast lachen, fürchtete aber, ihm würde etwas von den wichtigen Einzelheiten entgehen, die Fats ihm liefern konnte. »Sie war feuchter, als ich es ihr mit den Fingern gemacht habe.« Ein Kichern stieg in Andrew wie Bläschen hoch, er unterdrückte es aber. »Man muss ganz schön stoßen, bis man richtig reinkommt. Ist enger, als ich dachte.« Andrew sah, wo Fats Kopf sein musste, nur eine Rauchfahne aufsteigen. »Hab höchstens 10 Sekunden gebraucht, bis ich gekommen bin. Fühlt sich saumäßig gut an, wenn man erst mal drin ist.« Andrew kämpfte gegen das Lachen an, nur für den Fall, dass noch mehr Details kamen. »Ich hatte ein Gummi übergezogen. Ohne ist es bestimmt noch besser.« Er drückte Andrew den Joint wieder in die Hand. Andrew zog daran und dachte nach. Schwerer reinzukommen, als man dachte, in 10 Sekunden vorbei. Das klang nicht sehr toll, aber was würde er nicht dafür geben? Er stellte sich geierbadend flach auf dem Rücken vor und stieß, ohne es zu wollen, ein schwaches Stöhnen aus, das Fats nicht zu hören schien. Versunken im Dunst seiner erotischen Fantasien, zog Andrew am Joint, lag mit seiner Erektion auf der von seinem Körper angewärmten Erde und lauschte auf das sanfte Rauschen des Wassers. »Worauf kommt's an, Arf?«, fragte Fats nach einer langen, verträumten Pause. Angenehm benommen antwortete Andrew. »Sex.« »Genau«, sagte Fats begeistert. »Ficken, darauf kommt's an. Die Art erhalten. Weg mit den Gummis, vermehrt euch!« Andrew lachte. »Und tot«, sagte Fats. Der Sarg und der Schock. Wie wenig Material sich zwischen all den zuschauenden Aasgeiern und einer echten Leiche befand, hatten ihn mitgenommen. Es tat ihm nicht leid, dass er gegangen war, bevor der Sarg in der Erde verschwand. Muss ja wohl, oder? Tod. Andrew dachte an Krieg und Autounfälle, an das Sterben als Held oder als Opfer. Ficken und sterben, sagte Fetz. Das ist es, oder? Ficken und sterben, das ist das Leben. Versuchen, einen Fick zu kriegen und nicht zu sterben. Oder versuchen zu sterben, sagte Fetz. Manche Leute lassen es drauf ankommen. Es wurde still und in ihrem Versteck war es kühl und verraucht. Und Musik, sagte Andrew leise, den Blick auf den blauen Rauch unter dem dunklen Fels gerichtet. Ja, sagte Fetz von Ferne, und Musik. Der Fluss rauschte weiter am Pingelloch vorbei. Er setzte sich auf einen Sessel im rechten Winkel zu ihr und sah sie durchdringend an. Sie schob sich das Haar aus den Augen. Was soll das, Sam? Wenn du das nicht weißt, Miles? Aber sie war sich selbst nicht sicher und wusste zumindest nicht, wie sie dieses zunehmende Gefühl, ausgenutzt zu werden, in einen verständlichen Vorwurf gleiten sollte. Ich begreife nicht, wie meine Kandidatur für den Gemeinderat... Ach, um Himmels Willen, Miles! Rief sie und erschrak ein wenig darüber, wie laut ihre Stimme war. Erklär mir bitte, was das mit dir zu tun haben soll, sagte Miles. Sie funkelte ihn an, bemüht darum, es seinem pedantischen Anwaltsgehirn verständlich zu machen, das wie mit der Pinzette einzelne, schlecht gewählte Wörter herauspickte, statt den größeren Zusammenhang zu begreifen. Wie konnte sie es so ausdrücken, dass er es verstand, dass sie Howards und Shirleys endloses Gerede über den Gemeinderat todlangweilig fand, dass Miles mit seinen endlos wiederholten Anekdoten über die gute alte Zeit im Rugby-Club und seinen sich selbst beweihräuchernden Geschichten über die Kanzlei bereits fade genug war und sie nicht auch noch Litaneien über Fields brauchte? Tja, sagte Samantha im dämmerigen Licht des Wohnzimmers, hatten wir nicht andere Pläne? »Welche denn?« fragte Miles. »Wovon redest du?« »Wir waren uns einig«, artikulierte Samantha deutlich über den Rand ihres zitternden Glases, »dass wir, sobald die Mädchen mit der Schule fertig sind, auf Reisen gehen würden. Das haben wir einander versprochen. Erinnerst du dich?« Die nicht greifbare Wut und Niedergeschlagenheit, die sie erfüllte, seit Miles angekündigt hatte, für den Gemeinderat zu kandidieren, hatte sie kein einziges Mal dazu gebracht, sich über das verpasste Reisejahr zu grämen. Doch in diesem Augenblick kam es ihr wie das echte Problem vor. Oder zumindest konnte sie damit am ehesten ihre Feindseligkeit und Sehnsucht Ausdruck verleihen. Miles war total verblüfft. Wovon redest du da? Als ich mit Lexi schwanger wurde, sagte Samantha laut, und wir nicht auf Weltreise gehen konnten und deine verdammte Mutter uns gezwungen hat, im Eiltempo zu heiraten und dein Vater dir den Job bei Edward Collins besorgt hat, hast du gesagt, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir es machen, wenn die Mädchen größer sind. Wir haben uns versprochen, all die Dinge zu tun, die wir verpasst haben. Er schüttelte langsam den Kopf. Das ist mir neu, sagte er. Wo zum Teufel? »Kommt das denn her?« »Wir waren im Black Canyon, Miles. Ich habe dir erzählt, dass ich schwanger bin. Und du sagtest, Himmel nochmal, Miles, ich habe dir erzählt, dass ich schwanger bin. Und du hast mir versprochen, du hast versprochen!« »Willst du Urlaub machen?« fragte Miles. »Ist es das? Brauchst du Urlaub?« »Nein, Miles. Ich will keinen verdammten Urlaub. Ich will... Erinnerst du dich nicht mehr? Wir haben gesagt, wir nehmen uns ein Jahr frei und machen es später, wenn die Kinder groß sind.« »Na gut.« Er wirkte entnervt, entschlossen, die Sache beiseite zu schieben. »Gut. Wenn Libby 18 ist, in 4 Jahren reden wir nochmal drüber. Ich verstehe nicht, was es damit zu tun haben soll, dass ich Gemeinderat werden will.« »Also, abgesehen von der verdammten Langeweile, dir und deinen Eltern zuhören zu müssen, wie ihr bis ans Ende unseres irdischen Daseins über Fields jammert.« »Unseres irdischen Daseins?« höhnte er, im Gegensatz zu »Verpiss dich«, fauchte sie. Hör auf mit deiner blöden Klugscheißerei, Miles. Das mag vielleicht Eindruck auf deine Mutter machen. Ehrlich gesagt, ich verstehe einfach nicht, wo das Problem... Das Problem, brüllte sie, ist, dass es um unsere Zukunft geht, Miles. Unsere Zukunft. Und ich will nicht erst in 4 Jahren darüber reden, sondern jetzt. Ich glaube, du solltest erstmal etwas essen, sagte Miles und stand auf. Du hast genug getrunken. Ach, leck mich doch, Miles. Also, wenn du ausfällig wirst. Er drehte sich um und ging aus dem Zimmer. Sie konnte sich gerade noch bremsen, ihm das Weinglas nachzuwerfen. Der Gemeinderat. Wenn Miles eintrat, würde er nie wieder austreten. Niemals würde er seinen Sitz aufgeben und damit die Chance, ein großes Tier in Packford zu werden, wie Howard. Er band sich erneut an Packford, wiederholte sein Gelübde gegenüber seiner Geburtsstadt, gegenüber einer Zukunft, die ganz anders aussah als das, was er seiner verzweifelten Verlobten versprochen hatte, während sie weinend auf seinem Bett saß. Wann hatten sie zuletzt von der Weltreise gesprochen? Sie war sich nicht sicher. Vielleicht vor Jahren, aber an diesem Abend entschied Samantha, dass zumindest sie ihre Meinung nie geändert hatte. Ja, sie hatte immer erwartet, dass sie eines Tages zusammenpacken und abreisen würden, auf der Suche nach Wärme und Freiheit, einen halben Globus entfernt von Packford, Shirley, Mollison und Lowe, dem Regen, der Engstirnigkeit und Eintönigkeit. Vielleicht hatte sie jahrelang nicht voller Sehnsucht an die weißen Strände von Australien und an Singapur gedacht, aber sie wäre lieber dort, selbst mit ihren schweren Schenkeln und den Schwangerschaftsstreifen, als hier, eingesperrt in Packford und gezwungen zuzuschauen, wie sich Miles langsam in Howard verwandelte.